So, ihr lieben Geschwister, wir wollen weitergehen zum Thema Teenies erziehen. Mir liegt das auch auf dem Herzen. Der Frank hatte das bereits so erwähnt, dass wir Kinder als etwas Gutes, als etwas Schönes sehen, als Privileg, als Segen Gottes. Und das sagt auch so die Bibel, gibt es noch so einen Vers im Psalm 127, siehe, ein Erbe vom Herrn sind Söhne und eine Belohnung, die Leibesfrucht. Wenn es um Teenager geht, dann hört man oft so in der Gesellschaft, das ist dann eine ganz furchtbare Zeit und dann drehen die total am Rad und dann wird es extrem anstrengend und das wird so ein Horrorszenario und es klingt fast so, als wie das ist unumgänglich und jeder, der dann irgendwann Kinder hat, dann wird auch dieses schwere Lostreffen, dass die sich dann nichts mehr sorgen lassen, irgendwie Dinge machen, die sehr dumm sind, von zu Hause wegrennen oder gegen die Eltern rebellieren oder was auch immer. Und ich denke, dass wir das so sehen sollen, wie es die Bibel sieht, dass Kinder eine Gabe Gottes sind, ein Segen Gottes. Und dass die Zeit mit den Teenagern eine sehr schöne Zeit ist. Und vielleicht auch für unsere Gäste und die, die die Aufnahmen hören, also Christian und ich, wir haben 5 Kinder und 4 davon sind im Teenageralter. Wir haben, das 4. Teenagerkind ist adoptiert, also nicht unser leibliches Kind, lebt in unserer Familie, seit es ungefähr 6 Monate alt ist. Und wir haben damit auch Erfahrung gesammelt, was es ausmacht, wenn ein Kind schon während der Schwangerschaft und den ersten Lebenswochen in Mitleidenschaft gezogen wird und Dinge erleben muss, die es eigentlich nicht erleben sollte. Und also unser ältestes Kind wird 17 in 1,5 Monaten. Dann haben wir noch einen Sohn, der ist 15, wird 16 im Sommer. Und dann haben wir 3 Töchter, 14, 13 und 7. Also wir stehen mittendrin in der Problematik. Und das möchte ich zur Ehre Gottes bezeugen, dass Zeit mit Teenagerkindern eine sehr schöne Zeit ist. Und dass wir sehr viel zusammen lachen und die Zeit mit Kleinkindern ist schön, aber ich denke, je größer sie werden, umso schöner ist es. Und ich denke, dass das so der Wille Gottes ist und es ist möglich, wenn wir nach dem leben, was die Bibel sagt. Aber wir müssen einfach verstehen, wie es schon angeklungen ist, dass wir in einem geistlichen Konflikt leben und dass wirklich unsere Gesellschaft von einem humanistischen Geist regiert wird, von dem Geist des Humanismus, und dieser Geist steht entgegen dem Wort Gottes. Das bedeutet, in allen Fragen von Kindererziehung, in allen Fragen von Familie, glauben wir das Gegenteil von dem, was der Geist des Humanismus in unsere Gesellschaft gebracht hat und was dieser Geist für Werte und für Normen etabliert hat. Deshalb ist also Kindererziehung im gewissen Sinne ein geistlicher Kampf, den wir kämpfen müssen und wozu wir aufgerufen sind nach dem Wort Gottes. Um unsere Kinder tobt ein geistlicher Kampf und unsere Kinder brauchen uns dabei. Und wir als Eltern haben die Verantwortung, dass nicht der Geist dieser Welt und in unserer westlichen Welt ist es Humanismus, unsere Kinder maßgeblich prägt, sondern der Geist Gottes. Das ist unsere Verantwortung als Eltern. Die nimmt uns auch niemand ab. Und da wir jetzt in einem System eingebunden sind, wo schon relativ zeitig auch andere Personen Einfluss nehmen auf unsere Kinder, wo es gesetzliche Schulpflicht gibt, wo Kinder schon relativ zeitig sehr lange Zeiten unter anderen Autoritäten stehen als unter unserer, ist es umso wichtiger, dass wir das bewusst wahrnehmen. Wir leben in einem geistlichen Krieg und der Teufel hat das Ziel, unsere Kinder zu zerstören. Und das tut er an der westlichen Welt über humanistisches Gedankengut. Und deshalb will ich da nur noch mal ganz kurz drauf eingehen. Wer da über Humanismus mehr Lehre wissen möchte oder braucht, empfehle ich sehr ein Buch von Derek Prinz. Haben wir hinten über Humanismus ein Heft und es gibt auch ein dickeres Buch, Schutz vor Verführung, wo das Thema ausführlich behandelt wird. Also wenn wir von Humanismus sprechen, ist das im Kern zusammengefasst, die Meinung oder die Auffassung, die Überzeugung, dass es nichts Höheres gibt als den Mensch. Humanismus lehnt die Existenz jedes höheren Wesens ab. Humanismus meint, dass der Mensch das Maß der Dinge ist. Das hat dann zur logischen Folge, dass der Mensch derjenige ist, der festlegt, was ist richtig und falsch. Und alle Normen, alle Werte, alle Maßstäbe liegen also im Ermessen des Menschen. Das ist Humanismus. Früher dachte ich immer, Humanismus ist, wir meinen es doch irgendwie alle gut. Wir wollen nicht böse sein mit den anderen, wir mausen auch nichts und wir sind irgendwie immer freundlich. Das ist halt so menschlich sein, nett sein. Aber das ist nicht die Wahrheit. Humanismus ist keine geistlich neutrale Kraft, sondern die vorsätzliche Verneinung und Ablehnung der Autorität und der Kraft Gottes. Das ist Humanismus. Wozu das führt, welche Folgen das hat, wenn ein Mensch beschließt, ich bin ganz oben in der Nahrungskette, über mir gibt es kein Wesen, was mir etwas sagen dürfte oder dem ich rechenschaftspflichtig wäre. Die Folgen dessen sehen wir jetzt in unserer Gesellschaft mit einer fast im freien Fall befindlichen jungen Generation von Orientierungslosigkeit und totaler Verunsicherung, von Unfähigkeit in Beziehungen gehen zu können, und die psychiatrischen Anstalten und Kliniken werden immer voller in einem erschreckenden Tempo. Also, das kann ja einfach niemand mehr behaupten, dass das humanistische System in irgendeiner Weise funktionieren würde, weil wir die Früchte dessen so massiv überall um uns herum sehen. Und wir müssen verstehen, Humanismus ist wirklich eine antichristliche Religion. Es ist also nichts Neutrales, es ist nichts Pazifistisches, ja, ich bin ganz neutral und ich sehe immer nur das Gute im Menschen. Humanismus ist eine antichristliche Religion, erzeugt durch einen antichristlichen Geist. Und unsere Kinder werden also in einem Umfeld groß, wo diese beiden Mächte aufeinanderprallen. Und das ist etwas, was wir bewusst wahrnehmen müssen. Und wo wir, wie Frank das erwähnt hat, wir entscheiden, vertrete ich diese Normen und Werte oder diese. Entweder oder. Humanismus schiebt der christlichen Lehre einen Riegel vor. Weil, wie gesagt, das ist der Kern von Humanismus. Es lehnt jedes höhere Wesen als den Mensch kategorisch ab. Was zur Folge hat, dass wir niemand anders verantwortlich sind und dass jeder Mensch damit für sich selbst festlegen kann, wie er leben will und was gut und was böse ist. Ich glaube, dass der humanistische Geist letztendlich dem Antichrist den Weg bahnt, und das lesen wir im Wort Gottes. Dann nehme ich mal eine Stelle aus 2. Thessalonicher 2, 3. Dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe, ist so erstmal eine Warnung. Denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Aus dieser Schriftstelle können wir entnehmen, dass der Mensch der Gesetzlosigkeit, der rebelliert und sich über alles, was sich Gott nennt oder angebetet wird, hinwegsetzt und sich selbst zum Gott proklamiert oder zum Gott erklärt. Und Leute wie Charles Darwin haben diese Entwicklung vorbereitet, weil man kann schlecht sich selbst als Gott erklären, wenn noch Gedankengut da ist, dass Gott mal Menschen geschaffen hat. Deshalb musste unbedingt eine, sag ich mal, Religion her, dass diese ganze Existenz, das ganze in Existenz kommen von alleine geschieht. Das ist der Grund, warum es sowas gegeben haben musste, weil wenn noch das Gedankengut vorhanden ist, da gibt es einen Schöpfer, dann würde das nicht aufgehen. Und ganz allgemein gesagt, der Antichrist oder dieser antichristliche Geist wird alle unter seine Herrschaft bringen, die nicht die Liebe zur Wahrheit haben. Also es wird am Ende niemand geben, der auf neutralem Boden steht. Und unsere rein menschliche Vernunft wird auch nicht reichen, um dieser Verführung und diesem antichristlichen Geist zu widerstehen. Deshalb sprechen wir in unserer Gemeinde so viel davon, die Wahrheit zu lieben, die Wahrheit zu umarmen, die Wahrheit zu bejahen, sprich das Wort Gottes. Das ist das, was wir in der ganzen Offenbarung dann lesen können, was aus dem Kontext der Heiligen Schrift hervorgeht. Der Antichrist wird jeden unter seinen Herrschaftsbereich bringen, der sich der Liebe zur Wahrheit entgegengestellt hat oder die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen hat. Das sagt Jesus selbst in Johannes 12, 48, wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht auf, der hat schon, der ihn richtet, das Wort, welches ich geredet habe, wird ihn richten am jüngsten Tag. Also unsere Liebe zur Wahrheit ist das, was uns schützt vor Verführung. Unsere Liebe zur Wahrheit, oder man kann sagen, unsere Liebe zum geschriebenen Wort oder unsere Liebe zu den Ordnungen Gottes, ist das, was unsere Quelle ist, unser Halt ist, in dem Prägen unserer Kinder. Die Liebe zur Wahrheit. Und das ist das, wo wir grundlegende Entscheidungen treffen müssen, wer das noch nicht getan hat, weil dort ist die Weichenstellung, wo die nachfolgende Entwicklung beginnt, die dann eben beginnt. Und das ist etwas, je bewusster wir das wahrnehmen und je deutlicher uns das klar ist, umso besser ist das, dass wir selber auch stehen können inmitten, wie es auch, ich glaube, im Thessalonischer Brief steht, dieses verdrehten und verkehrten Geschlechtes. Das ist einfach eine Tatsache, dass wir in der Art, wie wir Kinder erziehen wollen und wie wir Kinder prägen wollen, stehen wir 100% entgegen dem, was in der Welt üblich ist oder allgemein in der Gesellschaft anerkannt ist. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo moralische Werte oder Normen, die noch bis vor 20 Jahren galten, über Bord geworfen werden und allerschlimmste antigöttliche und fürchterlichste Dinge werden als normal hingestellt, gelten als salonfähig und die Zerstörung dieses antichristlichen Geistes ist absolut sichtbar. Also erkennen wir das an, dass die Liebe zur Wahrheit so überlebensnotwendig ist in dem Prozess. Und das ist das, was wir in unseren Herzen bejahen, was wir entscheiden sollen, damit der Heilige Geist an unsere Seite kommt und wir da gerade durchgehen können. Denn dazu sind wir gerufen. Und ich will das ja nochmal unterstützen, was der Frank sagte. Unsere erste Verantwortung ist unser Haus. Und dort ist unsere erste Verantwortung, dass das, was wir glauben, wovon wir überzeugt sind, sich fortpflanzt. Also ich habe ja auch mal so einen Satz geschrieben, entscheide dich, die Wahrheit zu lieben oder zu umarmen. Und die Bibel sagt es so, Psalm 119, Vers 160, die Summe des Wortes ist Wahrheit und jedes Urteil deiner Gerechtigkeit währt ewig. Das könnte man erheblich ausführlicher behandeln, aber wir haben auch schon über solche Dinge oft gesprochen. Deshalb soll das nur jetzt ganz kurz am Anfang stehen. Wir brauchen immer wieder neu diese Spritze Wahrheit, diese Impfung aus dem Wort, dass wir wieder wissen, ja, so ist es richtig, ja, so ist es wahr. Weil das, was um uns herum geschieht, ist das totale Gegenteil. Und ich habe so ein paar Thesen vorbereitet, die ich nennen will, Behauptungen, die ich aufstellen möchte, und dann kommen dazu zumindest ein paar Lösungsansätze, weil wir sind ja nur auch nicht durch die Teenie-Zeit durch, sondern wir sind ja mittendrin. Also ein Vers, den ich nennen möchte aus Sprüche 22, Vers 6. Erziehe den Knaben seinem Weg gemäß, er wird nicht davon weichen, auch wenn er älter wird. Erziehe den Knaben seinem Weg gemäß, er wird nicht davon weichen, auch wenn er älter wird. Das Wort erziehe kann man auch übersetzen mit einweihen. Dieses Wort findet auch Verwendung bei der Einweihung des Tempels. Gibt es eine Stelle im 2. Chronik 7 und 1. König 8, wo es um die Einweihung des Tempels geht. Auch dort wird dieses Wort verwendet. Also erziehen oder einweihen in etwas. Dann steht den Knaben seinem Weg gemäß. Er wird nicht davon weichen oder abweichen, abbiegen, weggehen, abfallen. Das ist ja so dieses Horrorszenario, was viele aus Erfahrung sagen können oder was oft so geredet wird, ja, wart nur ab, wenn die ins Teenageralter kommen, dann wird's fürchterlich und dann haben die Ideen und dann verachten die alles und. Das Wort Gottes kennt also diese Möglichkeit hier auch des Abweichens oder Abbiegens oder Weggehens. In der Schlachter 2000 ist dieser Vers übersetzt mit: Gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll, so wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird. Also gewöhne gibt auch wieder so einen Ausblick darauf, was Frank erwähnt hat, dass die Dinge im alltäglichen Geschehen gelehrt werden, vorgemacht werden, vermittelt werden. Gewöhnen. Dann haben wir diesen Vers aus Epheser 6,4, der schon genannt wurde: Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Also diese beiden Wörter Zucht und Ermahnung habe ich mal nachgeschaut in der Elberfelder Studienbibel mit Sprachschlüssel zum Thema Zucht. Erziehung von Kindern, erziehen, eine umfassende Erziehung, auch durch Tat und Bestrafung. Hauptbedeutung im Neuen Testament, Zucht, Züchtigung, da jede wirkungsvolle Erziehung oder Unterweisung der sündigen Menschenkinder auch Strafe und Zucht zur Korrektur einschließt und verlangt. Das sagt der Sprachschlüssel zu dem Wort Zucht. Und das Wort Ermahnung kann auch Zurechtweisung übersetzt werden, von Nous, Sinn, Verstand oder Thesis, Setzung, hinstellen. Es bezeichnet die Unterweisung durch das Wort der Ermunterung und Ermutigung, wenn sich dieses als ausreichend erweist, aber auch durch das Wort der Zurechtweisung, des Tadels oder des Scheltens, falls nötig. Also Padeia, das Wort für Zucht, ist die Erziehung durch Tat und Strafe, und Nothesia, das Wort für Ermahnung, ist der mildere Begriff, ohne den Padeia unvollständig wäre. In unserem allgemeinen Erziehungssystem und bei ausgebildeten Pädagogen ist das Wort Strafe oder Zucht schon extrem negativ belegt. Das ist es aber im Wort Gottes ganz und gar nicht. Und wenn es auf uns negativ wirkt, dann ist das schon ein Anzeichen, noch mehr die Wahrheit zu lieben. Weil wir müssen unbedingt, wenn es um so knackige Dinge geht wie Kindererziehung, die Position zu den Dingen einnehmen, die Gott hat. Dann haben wir Erfolg. 5. Mose 8, Vers 5 gibt es so einen Vers: So erkenne in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Oder Sprüche 19, 18: Züchtige deinen Sohn, solange noch Hoffnung da ist, aber lass dich nicht hinreißen, ihn zu töten. Das ist der etwas kräftigere Vers. Also manchmal gibt es schon Situationen, wo man sich nicht hinreißen lassen soll, ihn zu töten. Bei euch vielleicht nicht, aber bei uns manchmal. Sprüche 29, 17: Züchtige deinen Sohn, so wird er dich erquicken und dir Freude machen. Ich nenne diese Verse erstmal so in der Abfolge, um zu zeigen, es ist also biblischer Kontext: Erziehen, ermahnen, züchtigen. Das sind biblische Worte, biblische Werte, und die sind nicht negativ, sondern die sind richtig. Der Geist des Humanismus hat es geschafft, dass das schon was Negatives und was Schlechtes ist, was Gott aber gut heißt und was in Gottes Auftrag geschehen soll. Das bedeutet für uns als wiedergeborene Christen, als Gläubige, dass wir das genauso sehen, wie Gott das sieht. Dann habe ich nochmal dieses Wort Züchtige nachgeschlagen im Sprachschlüssel, was wir aus dem letzten Vers in den Sprüchen haben. Und da steht: Unterweisen, belehren, erziehen, züchtigen, zurechtweisen, ermahnen. Die Grundbedeutung ist erziehen und unterweisen, was durch zurechtweisende Worte oder körperlich spürbar geschieht. Das Erziehen ist Aufgabe der Eltern und Priester, des Königs und vor allem Aufgabe Gottes. Es zielt auf das Lernen, die gute Lebensführung, die Abkehr vom Bösen und Gottesfurcht. Eine These, die ich über dieses Kapitel gesetzt habe, ist: Nichts kommt von allein. Wenn wir über Kindererziehung sprechen, nichts kommt von allein. Sondern einfach alles, was wir gerne sehen wollen, dann an unseren Teenager-Kindern, an unseren fast erwachsenen Kindern, alles, wo wir uns wünschen, dass sie das auch so sehen, dass sie Dinge auch so tun, dass sie Dinge lassen, es kommt nichts von allein. Sondern es ist alles unsere Verantwortung. Deshalb hat Erziehung ganz massiv was mit Arbeit zu tun und mit sehr viel Fleiß. Und ich glaube, ein großes Hindernis für Erziehung ist einfach nur Faulheit. Nichts kommt von allein. Mein Vater hat immer gesagt, und ich war in der Situation wie Jesus auch, ich habe also bei meinem Vater auch meinen Beruf gelernt, und er hat immer gesagt, Lehrling muss man alles sagen. Und das ist wahr. Es kommt nichts von allein. Nichts kommt von allein, sondern wir müssen aktiv sein, wir müssen bewusst wahrnehmen, wir sind verantwortlich. Und wenn mein Kind das oder das nicht kann, nicht weiß oder nicht will, die Charaktereigenschaft nicht hat, es hat alles was mit mir zu tun. Da ist viel Fleiß gefragt, das Ganze macht eben Arbeit. Also unsere Verantwortung ist es, dass Kinder gläubig sind. Frank hat es an den Generationen gezeigt, dass es der Plan Gottes ist, dass sie eine lebendige Beziehung zu Jesus haben und das Wort Gottes lieben und dass sie ein Gebetsleben entwickeln. Das ist unsere Verantwortung. Kommen wir dieser Verantwortung nicht nach, dann kann es eben sein, dass es nicht der Fall ist. Humanistisches Gedankengut klingt ungefähr so in Bezug auf Glauben. Ja, mein Sohn soll sich dann später mal selbst entscheiden, was er glauben will. Meine Tochter soll mal selber rausfinden, was gut für sie ist. Humanistische Argumente haben immer so einen vor einem Moment edlen Klang. Aber wenn man etwas länger drüber nachdenkt, merkt man, was für Schwachsinn das ist. Weil eben ein Teenager ganz maßgebliche Dinge des Lebens nicht selber rausfinden kann. Ein Teenager kann es nicht. Dazu hat er seine Eltern, die ihm zeigen können, was richtig ist und was verkehrt ist. Also das ist unsere Verantwortung, persönliche Erfahrungen mit Gott zu machen und das den Kindern zu vermitteln, ihnen zu lernen, nach Maßstäben und Werten des Wortes Gottes zu leben. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder mal erwachsene Leute sind, die Jesus nachfolgen, die gläubig sind, dann müssen sie uns gegenüber gehorsam lernen. Denn wenn ein Kind einem Vater oder einer Mutter nicht gehorsam sein kann, wo das Kind den Vater oder die Mutter sieht und anfassen kann, wie soll dieses Kind, wenn es 5, 6, 7 Jahre älter ist, einem Gott gehorsam sein, den es nicht sieht? Wie soll das gehen? Deshalb ist es unsere Aufgabe, dass ein Kind uns gegenüber gehorsam lernt, und damit bereiten wir das Kind vor, dass es auch Gott gegenüber gehorsam sein kann. Einem Gott, den man nicht sieht und den man nicht anfassen kann. Also so nehmen wir mit in den Blick. Es ist nicht bloß, dass unsere Kinder eben nicht ganz so sehr missraten sind, sondern wir sollen sie vorbereiten, dass sie in die Nachfolge gehen und die Berufung, die auf ihrem Leben liegt, zur Ausführung kommt. Wo dieser Aspekt, massiv dafür zu beten, ein ganz wichtiger Punkt ist. Das ist etwas, worauf ich beharre im Gebet, dass alle unsere Kinder in ihre Berufung kommen werden und das Leben führen, was Gott für sie geplant hat. Das können wir vor allem als Väter beten und, ich würde fast sagen, erzwingen. Wir müssen das bewusst wahrnehmen, dass wir in einem Land leben, wo der Lehrer in der Schule, die Kindergärtnerin oder andere Autoritätspersonen, die doch einen gewissen Einfluss haben auf unsere Kinder, ganz andere Werte vertreten. Wir müssen das bewusst wahrnehmen. Und da gibt es Pädagogen, die in ihrem eigenen Leben das totale Chaos haben, schon von daher nicht in der Lage sind, ein Vorbild geben zu können. Und dann gibt es noch solche neuen pädagogischen Erkenntnisse bis hin zu dieser Genderlehre, wo also das Kind sich aussuchen kann, ob es ein Mann oder eine Frau werden will. Und wo man sagt, die körperliche Entwicklung ist losgelöst von dem, was das Kind fühlt. Und wenn ein kleiner Junge beschließt, ich will ein Mädchen sein, dann wollen wir dieses arme Menschenkind nicht einschränken, sondern wollen ihm erlauben, dass es auch ein Mädchen sein darf. Nebenher gesagt, gibt unser Staat dafür 7-stellige Summen in Euro aus, diese Ideen in unsere Bildungseinrichtungen zu bringen. Könnt ihr nachlesen im Internet, Stichwort Gender. Da gibt es einen Förderverein in Berlin, da fließen Gelder aus dem Familienministerium in Größenordnungen. Das ist nur mal ein Auszug, welcher antichristlicher Geist wütet unter uns und wie bewusst uns das sein muss, dass wir hier dagegen stehen wie der Fels in der Brandung. Also nichts kommt von allein, sondern wir sind gefragt, fleißig zu sein. Und Teenager erziehen bedeutet, es geht eben viele Jahre vorher los Und man legt viele Jahre eher den Grund für das, was dann geschieht. Also das ist erstmal so mein erster Schwerpunkt. Nichts kommt von alleine. Wir müssen fleißig sein. Wir Eltern nehmen das bewusst wahr. Wo stehen wir? Was geschieht in unserer Gesellschaft? Und was will ich, dass mein Kind lernt? Und was will ich, was mein Kind nicht lernt? Und haben wir den Mut, zu diesen alten biblischen Weisheiten zurückzukehren, auch wenn wir da als weltfremd gelten oder als völlig abgefahren, haben wir den Mut, dahin zurückzukehren und da mit unseren Kindern und auch in dem Umfeld uns derartig auseinanderzusetzen, was wir für Werte vertreten. Weil wir überzeugt sind, das sind ewige Werte aus dem Wort Gottes und wenn wir danach leben, leben wir im totalen Segen. Und dann ist die Zeit in unseren Teenager-Kindern eine schöne Zeit. Ich genieße das in vollen Zügen, dass unsere Kinder größer werden. Das ist echt genial. Und wir lachen ganz viel zusammen. Wir hatten erst jetzt den letzten Tagen so gelacht über die heutige Teenager-Sprache. Auf jeden, was geht, Alter. Und was war die SMS? Gauf, du Homo. Und solche Sachen, das ist so, wie Teenager mit SMS kommunizieren. Und dann, wenn sie dann einen Rechner haben auf diesem ICQ, was da so hin und her geht, da lese ich manchmal und denke ich, ist das sehr türkisch oder... Ist das noch Deutsch? Von Orthographie ganz zu schweigen. Also für die noch nicht Eingeweihten, auf jeden, das meint ungefähr sowas wie auf jeden Fall. Das ist so eine Art Bejahung. Und wir haben dann so am Tisch den Spaß gehabt, dass wir statt Amen noch ein Gebet auf jeden sagen könnte. Also überlassen wir nicht die Hauptprägung von Werten und Normen den Leuten, die zwar eine Ausbildung haben und Abschlüsse vorweisen können, aber in Wahrheit oft überhaupt keinen Plan haben. Vertrauen wir nicht darauf, dass Kindergarten, Schule und Ausbilder in unseren Kindern den Charakter hervorbringen und das richtige Herz, was unsere Kinder brauchen, sondern das ist unser Ding. Nichts kommt von allein. Das hatte ich jetzt schon so ein bisschen angedeutet. Teenager erziehen bedeutet, wir beginnen im Alter von 0 bis 7 Jahre. Was wir in diesem Alter tun, was wir in diesem Alter sehen, ernten wir 10 Jahre später. Das ist also auch vom Psychologen bestätigt, das ist auch unsere Erfahrung. Ganz, ganz speziell, bei jedem Kind ein bisschen anders, die Entwicklung im Kleinkindalter, so von 0 bis 4, 5, 6 Jahre, da gibt es ja so Phasen, wo es richtig anstrengend wird. Und dasselbe kommt 10 Jahre später wieder. Und ich kann das aus der Erfahrung heraus sagen, so wie du diese Phase von 0 bis 6 durchgestanden hast, so wird die 10 Jahre später ablaufen. Nun ist es so, dass wir also in dieser Phase fleißig sein wollen. Darum haben wir auch gesagt, es sollen auch die Eltern kommen, die noch kleine Kinder haben oder noch gar keine. Weil hier bringen wir die Saat aus. Sind wir in dieser Zeit faul und lassen uns in dieser Zeit von unserem kleinen Kind manipulieren, dann werden wir exakt das haben 10 Jahre später, aber in Potenz. Und dann wird es schwierig. Und wenn wir der Meinung sind, dass ein Dreijähriger eben tun und lassen kann, was er will und denken, ja, ich schlage mein Kind nicht, wobei es hier nicht darum geht, Kinder zu misshandeln, aber ab und zu mal ein gezielter Schlag ist enorm hilfreich. Ich halte überhaupt nichts davon, irgendwelche körperlichen Strafen Teenagern gegenüber zu machen und wenn wir in den ersten Jahren fleißig waren, ist das auch überhaupt nicht notwendig. Und dann würde ich auch abraten, bei mancher körperlicher Konstitution sich da auf körperliche Sachen einzulassen. Na, unter Umständen hat ein Teenager 3 Schuhnummern größer wie du und ist auch ein Kopf größer und dann funktioniert das sowieso nicht mehr. Also, wir sehen im Kleinkindalter und ernten etwas in der Teenagerzeit. Und es ist sehr einfach. Bring einfach die Saat aus, die du gerne ernten möchtest. Und das funktioniert tatsächlich so. Prinzip von Saat und Ernte. Ich habe hier eine Schriftstelle gefunden im Hosea. Das klingt vielleicht auch ein bisschen weit weg von dem Thema, aber wir werden dann sehen, dass es doch irgendwie damit zu tun hat. Ich lese uns das mal vor aus Hosea 8, Vers 1. Also das ist ja aus dem Prophet und das ist in dieser Zeit, was ich letzten Sonntag gepredigt habe, zu diesem König Jerobeam prophezeit, der diese beiden Kälber gemacht hat, der den Israelis gesagt hat, es ist zu anstrengend für euch nach Jerusalem zu ziehen, machte zwei goldene Kälber und sagte, das sind jetzt eure Götter. Und hier wird diese Situation von dem Prophet Hosea aufgegriffen. An deinem Mund das Horn, wie ein Adler kommt es über das Haus des Herrn, weil sie meinen Bund übertreten und meinen Gesetz gebrochen haben. Sie schrien zu mir um Hilfe, mein Gott, wir kennen dich, wir Israel. Doch Israel hat das Gute verworfen. Der Feind jage ihm nach. Sie selbst haben Könige gemacht, doch es ging nicht von mir aus. Sie haben Oberste eingesetzt und ich wusste es nicht. Ihr Silber und ihr Gold verwendeten sie für ihre Götzenbilder, damit es vernichtet wird. Er hat ein Kalb verworfen, Samaria. Das bezieht sich auf dieses goldene Kalb, was der König Jerobeam gemacht hat. Er hat ein Kalb verworfen, Samaria. Mein Zorn ist gegen sie entbrannt. Wie lange sind sie zur Reinheit unfähig? Denn es ist von Israel, das hat ein Handwerker gemacht, kein Gott ist das. Vielmehr wird das Kalb Samarias zu Stücken werden. Ja, Wind säen sie und Sturm ernten sie. Das ist das, wo ich hin will. Das Volk hat Gott verworfen, sie haben diese goldenen Kälber angebetet, haben sich selbst Götzen gemacht. Und wenn das geschieht, dass wir Ordnungen Gottes verlassen, dann gibt es sozusagen so eine Potenzierung der negativen Auswirkungen. Wind gesät, Sturm geerntet. Das zeigt uns dieser Text. Und das ist genau das, was geschieht, wenn wir Kleinkinder nicht erziehen, wenn wir nicht darauf achten, dass in ihnen die Charaktereigenschaften hervorkommen, die gut sind, dann wird das in der Teenagerzeit problematisch. Und ich hatte diesen Vers schon genannt, erziehe den Knaben seinem Weg gemäß, er wird nicht davon weichen, auch wenn er älter wird. Also das ist eine biblische Verheißung. Und diese Verheißung können wir nehmen im Glauben. Wenn wir ein kleines Kind den richtigen Weg erziehen, dann wird dieses Kind auch nicht davon weichen, wenn es Teenager wird. Das ist eine göttliche Verheißung. Und auf die können wir uns verlassen. Und das ist auch wieder eine Verheißung, wo es so dieses Wenn-Dann gibt. Wenn-Dann. Ganz viele Verheißungen sind so aufgebaut. Wenn wir den Knaben seinem Weg gemäß erziehen, oder das Kind, dann wird es nicht davon weichen, auch wenn es älter wird. Das ist eine Verheißung. Und das ist echt ermutigend. So wird es sein. Also dieser allgemeine Schrecken, dieses allgemeine Horrorszenario vor dieser Zeit, das ist kein Gesetz und wir können uns darauf verlassen, das wird nicht stattfinden, weil wir die Ordnung Gottes lieben. Also wer am Kleinkindalter fleißig erzieht, bereitet damit eine schöne und entspannte Teenagerzeit vor. So, eine weitere These, die ich aufstellen möchte, ist, Autorität kommt durch gute Beziehung und gute Beziehungen brauchen Zeit. Ich denke, dass es so eine, wie soll ich das nennen, so eine Verschiebung gibt. Wenn ein kleines Baby auf die Welt kommt, dann ist die Mutter maßgeblich die Person, die das kleine Baby braucht, und versorgt und annimmt und alles, was da so geschieht. Und über die Jahre, denke ich, wird die Bedeutung des Vaters dann immer größer. Ich denke, dass Teenagerkinder ganz besonders einen Vater brauchen. Dieser Vers ist Epheser 6, 4. Da hatte ich mal vor kurzem eine echte Erleuchtung vom Heiligen Geist. Das war wirklich wie, wenn man in einem finsteren Raum steht und es macht einer eine Lampe an. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ich habe immer, wenn ich diesen Vers las, gedacht, ja gut, man solle Kind nicht ärgern, man soll es nicht irgendwie reizen, man solle Kind nicht verspotten, weil dann ärgert sich das Kind. Okay. Aber irgendwie hatte ich auch immer das Gefühl, das ist ein bisschen flach, weil die umliegenden Verse sind alle extrem tief. Das ist ja diese Passage aus dem Epheserbrief, wo Paulus die Familienordnungen immer wieder in Bezug bringt auf das Verhältnis Jesus und die Gemeinde. Und da war dieser Erklärung für mich immer ein bisschen dünn. Und vor kurzem hatte ich die Erleuchtung auch im Gespräch mit jemand, was dieser Vers meint. Warum hier auch steht, ihr Väter und nicht ihr Eltern. Ich lese mal noch die Übersetzung aus dem jüdischen Neuen Testament von David H. Stern. Dort ist es übersetzt, Väter, ärgert eure Kinder nicht und bringt sie nicht gegen euch auf. Ich glaube, was dieser Vers eigentlich meint, ist, dass dieses Nichtvorhandensein von Vätern oder dass Väter keine Zeit haben, in dem Kind Zorn und Rebellion erzeugt. Und das kann man wahrnehmen in unserer Gesellschaft. Ich möchte, das liegt mir sehr auf dem Herzen, ich denke, dass das echt vom Heiligen Geist kommt, an die Männer, an die Väter konkret sprechen, die Zeit für unsere Kinder ist enorm wichtig. Und auch hier haben wir den Geist dieser Welt gegen uns. Und wer Arbeit hat, arbeitet in der Regel zu viel, macht eine Menge Überstunden und die Männer werden getrieben, extrem viel zu arbeiten. Und im Alltag sieht es dann oft so aus, dass man nach 12, 14 Stunden Arbeit nach Hause kommt, total erschöpft ist und an sich dann von Kindern und dem ganzen Klamauk, der da auch noch ablief, gar nichts mehr wissen will. Am besten lasst mich in Ruhe. Ich will jetzt meine Ruhe haben. Ich bin nicht der, der der Familie ernährt. Ich habe auf Arbeit schon so viel gelitten. Lasst mich bitte alle in Frieden. Und das ist verkehrt. Wenn wir das uns erlauben, wir Männer, zahlen wir einen extrem hohen Preis. Der Preis wird sein, dass unsere Kinder offen werden für Rebellion. Das meint dieser Vers. Wir reizen unsere Kinder zum Zorn oder mit meinen Worten ausgedrückt. Unsere Kinder werden anfällig für Zorn und Rebellion, wenn wir Väter keine Zeit haben. Ich möchte das wirklich auch für alle, die mal die Aufnahme hören, einen Appell richten. Wenn du ein Vater bist und Kinder hast in deiner Familie zu Hause und du hast eine Arbeitsstelle, die dir solche Arbeitszeiten abverlangt, dass du deine Kinder zwangsläufig vernachlässigen musst und keine Zeit für sie hast, ist es ein lohnender Gedanke, an eine andere Arbeitsstelle zu denken. Weil dein Chef oder deine Firma wird dir dafür nichts geben, dass dein Kind dann in Rebellion ist. Und die Zeit, die wir mit unseren Kindern haben, ist begrenzt. Und jetzt, wo unser Großer 17 wird, frage ich mich, wo sind die Jahre hin? Meine Güte, vor kurzem war das doch noch so ein süßer Floh. Und jetzt ist er so groß. Und jetzt stinken die Füße. Dieses Nichtvorhandensein von Vätern, das ist ein echtes Problem in unserer Gesellschaft. Und dann haben wir natürlich noch die Situationen, dass gar kein Vater da ist. Warum auch immer, das sei mal dahingestellt. Und damit gibt es eine offene Tür für Rebellion in dem Kind. Also das möchte ich echt als Warnung, als Ermahnung an die Väter richten. Wenn wir nicht die Zeit haben für unsere Kinder, die sie brauchen, erzeugt es Rebellion. Und wie Frank das erwähnt hat, dann wird oft beraten, warum sind die Kinder so schlimm, warum sind sie rebellisch, warum lehnen sie sich gegen jede Ordnung auf, wie kann denn das sein, was ist denn mit den Kindern los? Die Frage müsste lauten, was war mit den Vätern los? Das ist die Frage, die da korrekt gestellt werden müsste. 1. Mose 18 ist so eine Passage, wo Gott zu Abraham spricht. 1. Mose 18, 17. Der Herr aber sprach bei sich, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Denn ich habe ihn erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle, dass sie den Weg des Herrn bewahren. Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat. Also damit Gott auf uns kommen lassen, all die Segnungen, die er geredet hat, schon über Abraham, müssen wir jemand sein, der unseren Söhnen und dem Haus nach uns befiehlt, den Weg des Herrn zu bewahren. Hier steht Befehle. Das ist der Standard, der an Abraham stand und der steht für uns. Ich denke, je älter die Kinder werden, umso mehr nimmt die Verantwortung des Vaters zu und die Rolle des Vaters wird wichtiger. Und diese Abwesenheit, dieses Nicht-Dasein, aus welchen Gründen auch immer, hat ganz, ganz schlimme Folgen in dem Kind. Jedes Kind braucht Zeit mit seinem Vater. Und wenn es da ein Defizit gibt, dann erzeugt das Rebellion und Zorn, es erzeugt Ablehnung und das Kind wird sich dieses Defizit von anderen Leuten füllen. Und das ist ein Grund aus meiner persönlichen Sichtweise heraus, warum junge Mädels mit 12, 13, 14 Jahren massiv eine Partnerschaft zu einem Freund anstreben. Weil sie wollen geliebt sein, sie wollen, dass jemand Zeit für sie hat, sie wollen, dass jemand für sie da ist. Wenn aber dieses Defizit gar nicht auftaucht, dann will ein Mädchen in dem Alter auch gar keinen Freund. Dann kommen Diskussionen nicht auf, dass das wenig sinnvoll ist. Dann kommen wir gar nicht in die Ängste. Werden die denn zusammen schlafen? Hoffentlich verhüten die. Was ist, wenn das Mädchen mit 15 schwanger ist? Das findet alles gar nicht statt, weil ein Mädchen in dem Alter, wenn diese Annahme und diese Zuneigung vom Vater kommt, nicht auf die Idee kommt, einen Freund zu brauchen. Also die Rolle des Vaters ist hier von wirklich größter Bedeutung. Ich habe hier so eine Kette geschrieben, Zeit für das Kind ergibt gute Beziehungen und das ergibt ein gehorsames Kind. Ich stelle es ganz deutlich fest, wenn ich mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht habe, dann ist es viel leichter zu ermahnen oder zu korrigieren. Verbringe ich wenig Zeit mit meinem Kind, dann ist es schwieriger zu ermahnen und zu korrigieren. Das steht im ganz engen Zusammenhang miteinander. Also das war so eine These, Autorität kommt durch gute Beziehungen und gute Beziehungen brauchen Zeit. Wenn man mehrere Kinder hat, das ist ja auch so von Psychologen bestätigt, dann ist es wichtig, dass man irgendwie anstrebt, dass man mit jedem Kind einzeln in einer gewissen Art Zeit verbringt, sodass jedes Kind seine persönliche Wertschätzung erfährt. Und besonders bedeutungsvoll sind die Kinder, die zwischen einem großen und einem kleinen Geschwisterteil aufwachsen. Die Mittelkinder oder wie man das nennen will. Und das müssen nicht immer ganz große und teure Aktionen sein. Das sind Kleinigkeiten. Das Wertvollste für das Kind ist, dass du volle Aufmerksamkeit für das Kind hast und Zeit hast für das Kind und dem Kind zuhörst. Das ist so wertvoll für ein Kind. Und dann haben wir die Kinder, die sehr schnell sich öffnen, sehr schnell erzählen, wie es war. Und wir haben die Kinder, die erzählen erstmal gar nichts. Und selbst wenn man da Zeit zusammen verbringt, dauert das ein bisschen, bis ein Kind erzählt, wie es denn geht oder was denn in der Schule war und so weiter. Aber da meine Redezeit auch begrenzt ist, will ich es dabei belassen. Ich denke, wir haben das Grundprinzip verstanden. Und wir können als Väter sehr kreativ sein, unseren Kindern Zeit zu geben. Hatte schon mal erwähnt, was bei Mädchen immer gut kommt, ist zusammen Einkaufsbummel zu machen. Und da mal für eine Stunde in die Stadt zu fahren oder in irgendeine Einkaufspassage und mal durch die Geschäfte zu bummeln und dann noch einen Eisbecher zu essen. Und das, davon lebt das Kind noch tagelang und das sind die Momente, wo Austausch ist und das Kind merkt, jetzt habe ich einen Papa für mich alleine. Das ist so wichtig. Das ist auch eine persönliche Erfahrung von mir. Mädels müssen das hören, dass sie hübsch sind. Und das sollen sie nicht hören von dem 16-jährigen halbgewalten Freund, sondern von ihrem Vater. Da gibt es also das Bedürfnis, das zu hören, dass ich hübsch bin, von dem Mädchen. Und wenn das gestillt ist, dass der Vater ihr das sagt, dann ist es gestillt. Und dann muss das Mädchen nicht auf die Suche gehen, von wem es das bekommt. Also ihr Väter, einmal in der Woche sagt ihr euren Töchtern, dass sie schön sind und dass sie hübsch sind und begehrenswert und dass sie mal hübsche Frauen werden und dass das alles wunderbar wird. Das müssen Mädchen wirklich hören. Eure Frauen auch. Zweimal pro Woche. Also ich spreche hier aus dieser Erfahrungszeit unserer ältesten Tochter, die ist jetzt 14, hat in ihrer Klasse ein Umfeld, dass es außer ihr zwei Kinder gibt in einer gesamten Schulklasse, wo beide Elternteile im Haushalt leben. Zwei, außer ihr. Und ich habe erst gestern in der Stadt Klassenkameradinnen von ihr gesehen, die ich nicht kenne, wo mir aber die Nathalie sagte, die sind aus meiner Klasse. Die hätte ich auf 19 geschätzt. Und das ist der Punkt, die Entwicklung, die ich meine. Dass ein Mädchen mit 14 Pasch-Ab-BHs trägt, bis sonst wohin hochgeschraubt und tiefe Ausschnitte und Hosen, wo man eine Menge sieht, die man niemand sehen sollte, außer mal der spätere Ehemann, das ist weder cool, noch ist das jetzt die heutige Zeit, noch ist das jetzt ebenso, sondern das ist einfach nur der Schrei nach, nehmt mich an, habt mich lieb. Das ist alles, warum Mädchen das tun. Ich erlebe das mit unserer ältesten Tochter, dass das nicht natürlich angelegt ist in einem Kind in dem Alter. Und dass ein Kind in dem Alter sich nicht vom natürlichen her, vom ganz normalen Empfinden her so anziehen will. Wenn Kinder das dann so wollen, dann unter dem Druck, mit den anderen mitzuhalten, unter dem Druck, nicht als ein Mädchen zu gelten, was von den allen den Dingen keine Ahnung hat. Und gerade das ganze Gebiet Sexualität, da sind wir auch in einer Phase, wo uns das sehr klar sein muss, wir stehen entgegen der gesamten Entwicklung unserer Gesellschaft. Ich halte das für eine Katastrophe, dass in unserem Schulamt in Zwickau Aufklärungsveranstaltungen stattfinden im Grundschulalter oder dann 5. Klasse, wo die Kinder lernen, Kondom über einen Holzstumpf zu ziehen. Das ist ein bewusstes Niederreißen von gesunden Schamgrenzen, die Gott in den Kindern angelegt hat. Also Zeit für das Kind, das ist von allergrößter Bedeutung und wir Väter haben hier eine Verantwortung. Und das möchte ich als Warnung mitgeben, wenn die 10 Jahre vorbei sind und das Kind ist außer Haus, deine Firma und dein Chef wird dir diese Zeit nicht zurückgeben. Und er wird auch nicht das in Ordnung bringen können, was bei deinem Kind kaputt ging. Eine weitere These, und da möchte ich uns ein paar Sachen mal vorlesen. Kinder sind keine Partner, sondern Kinder sind Kinder. Und hier, das ist ja schon einige Monate her, ging mal eine E-Mail durch unsere Gemeinde, das habe ich mir wieder rausgesucht. Und ich möchte hier was vorlesen aus einem Interview, was mal auf dem Deutschlandfunk gesendet wurde, mit einem gewissen Dr. Michael Winterhoff, der Psychologe ist, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Er wurde interviewt von einem gewissen Christoph Heinemann, der die Moderation hatte. Und dieses Interview ist aufgeschrieben und da lese ich uns Auszüge daraus vor, weil ich denke, ich weiß nicht, ob dieser Psychologe Christ ist, aber was er hier sagt, ist sehr gut und halte ich für sehr wichtig. Die Frage, die der Moderator stellt, das ist jetzt nicht der Anfang von dem ganzen Interview, das ist so mittendrin, warum werden Kinder zu Tyrannen? Und da antwortet dieser Michael Winterhoff, das Problem, das wir in Deutschland haben, ist, dass immer mehr Kinder psychisch nicht mehr reifen können. Die Fehler liegen auf der Erwachsenenseite. Das heißt, immer mehr Erwachsene sehen in Kinder Partner. Es gibt auch immer mehr Erwachsene, die wollen von Kindern geliebt werden. Es kommt dadurch zu einer Machtumkehr und das Kind hat keine Chance auf Entwicklung. Frage, inwiefern? Seine Antwort: Wir müssen über Psyche reden. Das heißt, vom Grundsatz her haben Sie und ich die gleiche aufgebaute Psyche. Wir sind ja auch zu vergleichbaren Leistungen in der Lage. So können wir arbeiten gehen, Beziehungen leben, Gefühle einschätzen und steuern. Gefühle anderer einschätzen. Das heißt, die Psyche, die wir jetzt brauchen, um so leben zu können, muss aufgebaut werden. Das heißt, sie wird nicht vererbt und sie kommt auch nicht automatisch. Das sagte ich schon, es kommt nichts von allein. Die Psyche sitzt im Gehirn, besteht also aus Nervenzellen und diese Nerven müssen trainiert werden. Gehen wir in einen anderen Bereich, lesen und schreiben. Ich brauche dasselbe A an der Tafel wie im Heft und schreibe 3-mal A. Dann wird aus einem Zufallsprinzip heraus eine Nervenzelle sich bereit erklären, für das A zuständig zu sein. Die müssen Sie jetzt 3 bis 5 Jahre trainieren, bis Sie in der Lage sind, automatisch in jeder Handschrift ein A zu erkennen. Das heißt, psychische Funktionen wie Frustrationstoleranz, die Fähigkeit, Frustration auszuhalten, Gewissensinstanz, soziale Fähigkeiten müssen eintrainiert werden. Das ist auf der partnerschaftlichen Ebene aber nicht möglich. Es herrscht heute die Vorstellung vor, dass man überreden und begreiflich machen erziehen könnte. Gehen wir in einen anderen Bereich. Es ist letztendlich egal, ob die Nervenzelle in der Psyche sitzt oder im Bewegungsbereich. Es ist die gleiche. Sagen wir mal, wir wollen Tennis lernen. Dazu brauchen Sie ca. 10 Jahre. Ein Trainer, der Sie als Schüler sieht, der Sie coacht, falsche Beinhaltung, falsche Armhaltung, der Ihnen viele Übungen auferlegt, wo Sie sich fragen, was hat das mit Tennis zu tun? Übertragen wir die Verhältnisse von heute auf Tennis, wäre das ein Trainer, der würde Ihnen erklären, wie man Tennis spielt. Er spielt Ihnen ein paar Mal vor und erwartet dann, dass Sie Tennis spielen können. Und wenn Sie dann den Ball nicht übers Netz schlagen, ist er enttäuscht oder sagt, dass Sie nichts taugen. So geht man heute in vielen Bereichen mit Kindern um und wundert sich dann, dass diese psychischen Funktionen sich nicht bilden. Frage, was ist die Alternative zum Partnerschaftlichen? Winter hofft, dass man ein Kind als Kind sieht. Das heißt, ein Tennistrainer, der kann ja auch 30 Jahre jünger sein als ich. Der kann sich auch mit mir duzen. Aber auf dem Tennisplatz bin ich eindeutig sein Schüler. Das heißt, er sieht mich als Anfänger und wird eben entsprechend mich führen, mich lenken, mich spiegeln. Wenn Sie ein Kind als Kind sehen, werden Sie selbstverständlich 12 Jahre leisten, bis das Kind duschen kann. Sie müssen ja sehen, wir duschen automatisch. Wenn Sie mich fragen, haben Sie sich die Schulter gewaschen, kann ich Ihnen beruhigenderweise sagen, ja. Aber ich bin während des Duschens in Gedanken. Das heißt, eine Mutter, die das Kind als Kind sieht, wird es 5 Jahre baden. Zwischen 5 und 7 wird sie die Anleitung geben, daneben stehen und zwischen 7 und 12 kommt sie immer wieder dazu. Du hast noch Shampoo im Haar, du musst die Füße waschen. Na, das mit den Füßen waschen kommt auch noch später. Komm, wir schneiden deine Fingernägel. Eine Mutter, die das Kind als Partner sieht, wird erklären. Der 5-Jährige wird sagen, Mama, ich kann schon duschen. Er wird auch sehr gut duschen, weil er ja der Mama beweisen will, dass er duschen kann. Aber in Wirklichkeit kann er nicht duschen und die Mama schickt ab dann den Partner nur noch zum Duschen. Ergebnis, ich untersuche sehr viele Kinder heute aus besten Elternhäusern, die letztendlich nicht wirklich geduscht sind. Wie erklären Sie sich, ist die Frage, dass Eltern Partner ihrer Kinder sein wollen oder in den Kindern Partner sehen? Hier sagt dieser Psychologe, wir haben eine Gesellschaft, in der fehlt Orientierung, Anerkennung und Sicherheit. Wenn ich das jetzt aufs Kind übertrage, bietet sich das einfach an. Wenn mich da draußen keiner mehr orientiert und führt, dann soll mich mein Kind führen. Wenn da draußen mich keiner liebt, soll mich mein Kind lieben. Wenn mir keiner sagt, ob ich gut oder schlecht bin, soll jetzt mein Kind mit seinem Verhalten Beweis dafür sein, dass ich gut bin. Das heißt, wenn das Kind sozial klarkommt, in der Schule klarkommt, bin ich eine gute Mutter, ansonsten eine schlechte. Dadurch kommt es zur Machtumkehr. Das heißt, der Erwachsene wird bedürftig und das Kind soll die Bedürfnisse des Erwachsenen zufriedenstellen. Das ist, wie gesagt, kein bewusster Prozess, aber der betrifft unglaublich viele Erwachsene. Nehmen wir das Beispiel eine Oma. Eine verwöhnende Oma hätte früher für den Enkel das Lieblingsessen gekocht, aber sie hätte gesagt, du wäschst dir erst die Hände, wir setzen uns an den Tisch, wir fangen gemeinsam an und wir hören gemeinsam auf. Das heißt, sie hat erzogen. Eine Oma, die geliebt werden will, setzt dem Enkel keine Grenzen, weil sie dann Angst hat, dass er sie nicht mehr mag. Bei dieser Machtumkehr, die entsteht im Rahmen, man nennt es fachlich der Projektion, dass ich geliebt werden will, hat das Kind keine Chance auf Entwicklung. Das heißt, das kleine Kind hat da die Vorstellung, es ist alleine auf der Welt, es kann alle steuern und bestimmen. Und wenn sich die Erwachsenen im Rahmen dieser Beziehungsstörung steuern und bestimmen lassen, entsprechen sie ja dem Weltbild des Kindes. Und damit ist eine Weiterentwicklung nicht möglich. Frage, können Kindertagesstätten und Grundschulen solche Fehlentwicklungen reparieren oder sind sie Teil des Problems? Antwort, die Schwierigkeiten, die wir haben im Bereich Kindergarten und Grundschule, sind die, dass auch dort die Partnerschaftlichkeit als vorrangig gesehen wird. Heute werden in diesen Bereichen Kinder als Partner gesehen. Man hat die Vorstellung, sie hätten so etwas wie eine Persönlichkeit. Dazu muss man aber sagen, dass die Persönlichkeitsentwicklung erst mit dem 8., 9. Lebensjahr beginnt. Und diesen Kindern wird alles offen gelassen. Wir haben offene Gruppen, die Kinder können sich frei im Kindergarten bewegen und aussuchen. Und das ist ein Konzept, das widerspricht vollkommen neurologischen Grundsätzen. Das führt dazu, dass die Kinder auch in diesen Bereichen sich nicht mehr weiterentwickeln können. Als Fazit des Ganzen sagt dieser Psychologe, für mich gibt es eigentlich das Entscheidende, das ist ein Kind, müsste wieder als Kind gesehen werden. Vor 20 Jahren hatten wir hierzu einen gesamtgesellschaftlichen Konsens. Von allen Erwachsenen wurden Kinder als Kinder gesehen. Nur wenn man Kinder als Kinder sieht und selbst abgegrenzt ist, dann kann man sich auf Intuition verlassen und dann wird man das leisten, was Kinder brauchen zur Entwicklung. Ich glaube, dass das Kind als Partner zu sehen auf Augenhöhe, diese Entwicklung beginnt im Teenageralter. Und ich glaube mal unabhängig von, mit 18 ist man in Deutschland volljährig und ist voll geschäftsfähig und was man dann tut, hat auch voll rechtliche Folgen. Aber ich denke vom Wort Gottes her, dass dieser Beginn einer partnerschaftlichen Entwicklung im Teenageralter abgeschlossen ist, wenn ein erwachsenes Kind einen Ehebund schließt. Denn die Bibel sagt, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seinem Weib anhängen. Also die Beeinflussung, das Ratgeben, das, was von den Eltern ausgeht, ist endgültig beendet in dem Moment, wo das Kind einen Ehebund schließt mit dem zukünftigen Ehepartner. Bis dorthin glaube ich, dass diese Entwicklung anhält. Also, bei Kleinkindern haben wir keine Partner, sondern Kinder. Und wenn wir ihnen den Raum lassen, sie selber entscheiden lassen, was gut und böse ist, was sie wollen oder was sie nicht wollen, nehmen wir ihnen die Möglichkeit, sich entwickeln zu können. Dieses Ding beginnt erst im Teenageralter und ich denke, dass das abgeschlossen ist, wenn Kinder, wie wir salopp sagen, außer Haus gehen. Diese Stelle war 1. Mose 2, 24. Mein nächster Schwerpunkt ist das Thema Teenager und Sexualität oder Freund oder Freundin. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass die Eltern zu diesem Thema unterweisen. Also es muss über das Thema offene Gespräche geben mit dem Teenager, Jungen oder Mädchen. Ich kenne das aus vorangegangenen Generationen, dass Sexualität ein Thema war, über das wurde nicht gesprochen. Das gab es gar nicht. Und dann gibt es allenfalls diese komischen Sachen mit Klapperstorch und solchen Blödsinn. Hatte ich schon mal so einen schönen Witz vor kurzem im Plan. Also Kinder interessiert dieses Thema irgendwann. Kinder wollen darüber etwas wissen. Und das ist total gut so und das ist total normal. Nur sollten wir darauf achten, dass ihre Informationen nicht von Leuten kommen, die unter dem Geist der Welt sind und damit finstere und dunkle Werte und Ideen vermitteln. Also das ganze Thema Sexualität, hier ist der Geist der Welt übermächtig und überdimensional gegenwärtig. Der Teufel versucht alles, um so zeitig wie es nur irgend geht, das Gebiet Sexualität zu zerstören in jungen Menschen. Das tut er mit dem ganz bestimmten Ziel, weil ich glaube, dass in einer Beziehung, in einer Ehe, wenn das Gebiet Sexualität in Mitleidenschaft gezogen ist, sind alle anderen Bereiche auch in Mitleidenschaft. Wenn dieses Gebiet nicht funktioniert, nicht im Segen läuft, hat das Auswirkungen auf alle anderen Gebiete. Deshalb ist der Teufel daran interessiert, Sexualität so zeitig wie möglich und so gründlich wie möglich zu zerstören. Nun dürfen wir nicht in diese Extreme fallen, Welt, alles erlaubt, alles probieren, die Kinder sind halt viel zeitiger reif und die wollen das halt. Wir dürfen uns dort nicht von Medien beeinflussen lassen und wir dürfen auch nicht in das andere Extrem sinken, dass das was ganz Verbotenes und Gefährliches ist und am liebsten nicht drüber sprechen und dann kriegt das Ganze so einen Geschmack von was Schmutzigen und was nur im Dunkeln und im Geheimen und Verborgenen und keiner weiß eigentlich wirklich genau, was es damit auf sich hat. Also hier sind wir am meisten herausgefordert, klare biblische Unterweisungen zu geben. Also irgendwie, je nachdem, wie das Verhältnis zu dem Kind ist, wird es nach solchen Dingen fragen. Oder man kann bestimmte Entwicklungsphasen als Gelegenheit nehmen, um Gespräche darüber zu führen. Also bei dem Mädchen zum Beispiel die erste Regel, Blutung, ist so eine gute Gelegenheit, über das Thema zu sprechen. Was geht da mit deinem Körper ab? Warum geschieht das? Und wie geht das dann weiter? Oder wenn bei den Jungs, wenn sie reif werden, die Reife einsetzt, und das ist normal, dass bei Jungen der Punkt kommt, wo sie plötzlich Rundungen an Mädchen wahrnehmen, die sie vorher nicht wahrgenommen haben. Diese Phase, die kommt, die gibt es, und die ist an sich total in Ordnung und völlig normal. Wenn die nicht da wäre, dann wäre irgendwas unnormal. Der Punkt ist jetzt, jetzt sind wir wieder gefragt. Jetzt sind wir dran und das muss nicht, ist kein eisernes Gesetz, aber ich glaube, dass es besser geht, dass die Väter mit den Jungs reden und die Mütter mit den Mädchen über solche Themen. Und da sollte man sich Zeit nehmen und offen reden und sein Kind fragen und das Kind kann dich fragen und du erklärst, wie das ist. Und das mit so wenig wie möglich Krampf und komischem Getue. Das ist so wichtig, dass die Kinder von uns lernen, da eine gesunde und normale Beziehung dazu zu bekommen. Also biblische Weisungen müssen erklärt und gelehrt werden. Und wie es der Frank erwähnt hat, bei einem Teenager ist es wichtig, dass er erkennt, die Handlung wird die Folgen haben. Das wird in die Richtung sich entwickeln und das wird am Ende mich auf der Art und Weise treffen oder das wird am Ende mich in die Art und Weise segnen. Ich glaube, wenn es dem Teufel gelingt, im Bereich Sexualität einen jungen Menschen zu verderben oder zu deformieren oder zu pervertieren, dann ist der Grundstein für Beziehungsunfähigkeit gelegt. Davon bin ich fest überzeugt. Und was für eine Arbeit kommt da auf uns als Gemeinde zu, wenn die große Ernte eingebracht wird? Weil das ist mit 99,9% der Teenager geschehen. Das ist also der Punkt. Sexuelle Enthemmung öffnet für Rebellion und sexuelle Enthemmung macht nahezu unerziehbar. Ein in relativ normalen Verhältnissen aufgewachsenes Kind hat eine gesunde Scham und diese Scham sollen wir pflegen und unterstützen. Und wenn unsere Tochter dann nach Hause kommt und damit konfrontiert ist, wie ihre Klassenkameraden damit angeben, dass sie von ihrer Mutter die Kondome klauen, dann braucht es die Unterstützung von uns, das Kind darin zu bestärken, dass es sich eigentlich bei sowas schämt und sowas irgendwie komisch findet und damit nicht zurechtkommt. Dann braucht es unsere Unterstützung, du fühlst richtig, du bist normal. Die 90% sind nicht normal. Das braucht ein Kind immer wieder und immer wieder und immer wieder. Ich will, dass meine Kinder, wenn sie verheiratet sind, ein sexuell absolut erfülltes Leben führen. Und deshalb werde ich mich jetzt bemühen und da Zeit dafür aufwenden, dass diese Deformierung nicht stattfinden darf. Und der Teufel läuft hier wirklich zur Höchstform auf, was wir sehen an unserer Mode, was in den Medien abgeht, was in den Schulen abgeht. Wie unser Staat hilflos irgendwelche Dinge veranstaltet in Richtung Aufklärung, die viel zu zeitig sind, den Kindern total peinlich sind, Kinder in der 5. Klasse in solchen Veranstaltungen sitzen und die Mädels wissen gar nicht, wo sie hingucken sollen und wie sie denken sollen. Aber weil man auch nicht uncool erscheinen will, spielen das Spiel irgendwie alle mit. Also bestärk dein Kind darin, dass es sich schämt, solche Dinge im Klassenverband oder in der Öffentlichkeit besprochen oder ausgewertet werden. Das ist gesund, dass ein Kind da eine Schamschwelle hat. Aber das ist für mich so der Hauptpunkt. Dieses Thema muss besprochen werden. Darüber muss man reden. Irgendwoher holen sich die Kinder die Informationen, die sie kriegen wollen. Und das kann ich von meiner eigenen Kindheit sagen. Ich wollte über das Thema was wissen und ich habe mir die Informationen beschafft. Weil sie von meinen Eltern nicht kam. Aber damals gab es noch kein Internet und es war alles erheblich schwieriger. Und die Normen und Standards in der Gesellschaft waren noch erheblich höher und besser. Aber auch schon damals gab es irgendwie Wege und Mittel, an Informationen über Sex ranzukommen. Aber leider waren es nicht die richtigen. Also nehmen wir das mit. Sexualität ist eine Erfindung Gottes, ist eine Gabe Gottes, ist etwas Gutes. Und das vermitteln wir unseren Kindern und wir sprechen offen mit ihnen darüber, wozu das gut ist und was für eine Erfüllung und ultimatives Thema das dann ist in der Ehe und wie man das vorbereiten kann, dass das dann in der Ehe wirklich wunderbar wird. Also ein wirklich wichtiger Bereich. Das bedeutet die allerhöchste Befriedigung und Erfüllung mit dem Mensch, mit dem ich einen Bund habe. Das hatte ich schon genannt, dass es vor allem für Mädchen da Annahme und Wertschätzung braucht in Bezug auf ihr Aussehen, in Bezug auf ihren Körper und dass das von uns Eltern kommen muss, von uns Vätern. Und dass diese Scham, die in Kindern angelegt ist, ist eine Schutzeinrichtung Gottes. Und wir bestärken sie darin und ermutigen sie darin. Speziell was Jungs betrifft, denke ich, dass Jungs das auch unterwiesen bekommen müssen, dass sie mit ihrer Sexualität lernen, umzugehen. Und wenn da große Drücke und großer Drang aufkommt, dass das ein Thema ist, wo man lernt, über seinem Körper zu herrschen, wo man lernt, selbst beherrscht zu sein oder die Hormone zu zügeln. Es gibt so einen Vers in Jakobus 3, Vers 2, da steht, wir alle straucheln oft. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib zu zügeln. Hier ist die Rede davon, dass jemand, der seine Zunge beherrscht, auch fähig ist, seinen ganzen Leib zu zügeln. Daraus können wir ableiten, dass es also gut ist, seinen Leib zu zügeln. Und das ist etwas, was Jungs im Teenageralter lernen sollen. Bei all dem ist unsere Motivation, wir wollen, dass unsere Kinder wirklich glücklich werden. Wir wollen, dass unsere Kinder die richtige Frau, den richtigen Mann heiraten. Wir wollen, dass es ihnen gut geht. Und diese Motivation oder dieses Ziel, das ist eben ein längerfristiges Ziel, als dass man in der 8. Klasse kurzzeitig mithält mit den Leuten, die in der Klasse einen Ton angeben. Und ein Kind ist bereit, diesen Weg zu gehen, diesen schwierigeren, wo man vielleicht in der Ecke steht, ausgegrenzt wird oder auch ausgelacht wird. Das ist was unsere große Tochter ziemlich massiv erlebt, bis dahin, dass sie als Christenschwein bezeichnet wird und dort recht heftige Dinge über sich ergehen lässt. Aber wir geben ihr diese kontinuierliche Unterstützung. Das ist richtig, Gott ist mit dir, der Heilige Geist wohnt in dir. Und die zu uns gehören, können sich sicher erinnern, dass unsere Tochter eine Zeit hatte, wo sie oft in der Schule bewusstlos wurde und umfiel. Und wir mehrmals da ins Krankenhaus fuhren mit ihr. Und solche schwierigen Momente haben ihr schon in einer gewissen Weise antrainiert, im Gebet Dinge durchzukämpfen. Und sie ist heute dort erheblich stärker und stabiler. Und da sehe ich, da ist etwas gewachsen in ihrem Herzen, wo sie schon selbst weiß, da ist eine schwierige Situation, da halte ich mich raus, das ist nichts für mich. Oder wenn es wirklich Anfeindungen gegen sie gibt, erzählt sie mir, da habe ich gleich ganz in Sprachen gebetet, in Gedanken und dann ging es wieder. Und so lernt sie schon jetzt, da mit solchen Dingen umzugehen, aber sie braucht einfach dieses permanente Bestärken, das ist richtig, geh dort weiter, du bist in Ordnung, du bist richtig. Und wir werden sehen in 15 Jahren, wo die Mädels stehen, die es heute so toll fanden, weltlich zu leben und wo du in 15 Jahren stehst. Wir werden sehen. Aber das brauchen unsere Kinder ganz, ganz sehr in diesem, sag ich mal, dämonisierten Umfeld. Also unsere Motivation ist, dass es unserem Kind mal gut geht und dass unser Kind mal ein gesegnetes Leben führen kann. Meine letzte These. In Vorbereitung auf das Seminar habe ich mal so ganz locker am Abendbrottisch gefragt, was ist für euch das Beste an unserer Familie oder das Wichtigste? Mal ganz spontan, ohne jetzt groß nachzudenken, macht mal eine Ansage. Was ist das Beste, was ist für euch am entscheidendsten, am wichtigsten? Da kam als erstes eure gute Beziehung, die zwischen der Christiane und mir. Das kam als allererstes. Als zweites kam, dass wir alle eine gute Beziehung miteinander haben. Und als drittes kam, dass es hier klare Ordnungen gibt. Das hat mich echt umgehauen. Ich habe nicht gesagt, ich will jetzt mal hören, ein paar vorbildliche Antworten, damit ich die auch weitererzählen kann. Sondern das war so ganz cool. Leute, macht mal eine Ansage. Was mögt ihr an unserer Familie? Was findet ihr am besten? Abgeleitet aus diesen Antworten ist mir dann klar geworden, bei all dem, wo wir Fehler machen und auch in manchen Punkten oder in manchen Situationen scheitern, das mag alles sein und das passiert uns auch und das ist auch nicht so schlimm. Aber ein Fundament, auf dem das Ganze steht und was extrem entscheidend ist, ist die Grundatmosphäre in einer Familie. Und Gott sei Dank, da hat uns da irgendwie viel Gnade gegeben, Das ist etwas, was Kinder also als mit das Wertvollste ansehen, dass sich die Eltern vertragen. Umkehrschluss, es ist für ein Kind ein Horror, in einer Atmosphäre zu leben, die geprägt ist von Streit oder von Zerwürfnis, wo die Eltern sich nicht verstehen, wo die Eltern sich angehen. Auch wenn sie vielleicht sich nicht offensichtlich anbrüllen vor den Kindern oder verprügeln, Kinder registrieren eine Atmosphäre. Und selbst wenn da die gröbsten Feindschaften unterdrückt sind, wenn der Vati und die Mutti sich nicht verstehen, das ist richtig schlimm für das Kind. Also gute Beziehungen miteinander, das war so das Wichtigste. Und dann die für mich verblüffende Antwort, dass klare Strukturen oder dass Ordnung da sind oder dass Ordnung herrscht. Das hat mir gezeigt, dass es also tatsächlich so ist, dass ein Kind sicher ist durch Ordnungen. Ein Kind braucht Ordnungen und wenn ein Kind Ordnungen und Grenzen bekommt, dann hat das Kind innerhalb dieser Grenzen Sicherheit. Dass heute so viele Kinder so unsicher sind, das hat was damit zu tun, dass sie keine Grenzen hatten. Und dass junge Mädels sich so aufreizend anziehen, ist ein Ausdruck von Unsicherheit, von Identitätslosigkeit, von hoffentlich nimmt mich mal jemand an, hoffentlich findet mich irgendwie jemand mal toll. Dann kommt noch, dass es gut wäre, dass nicht jeder machen kann, was er denkt. Dann kommt, dass ich mit meinen Eltern über alles reden kann. Und dass meine Eltern mich immer lieb haben, egal was ist. Das ist etwas, was ich persönlich ein Stück gelernt habe, dass man schon darauf achten sollte, dass die Zensuren nicht auf ganz niedrigstem Niveau sinken. Aber wenn sie denn dahin sinken, soll unser Kind trotzdem wissen, dass wir es lieben. Also niemals erziehen mit Liebesentzug. Niemals. Bei all dem, wo wir auch mal an den Punkt kommen zu sagen, also so geht's nicht. So geht's ja echt nicht mal weiter. Hier müssen ganz tiefschürfende Änderungen kommen. Müssen unsere Kinder wissen, dass wir sie lieben. Und sie müssen auch mit der 6 nach Hause kommen können, ohne vor Angst zu vergehen. Das war für mich so bezeichnend. Anhand von Zensuren ist mir das deutlich geworden, dass wir da immer wieder Situationen hatten, wo die Zensuren nicht so rosig waren. Und irgendwie war das für mich auch eine neue Erfahrung, weil ich dachte, in der Schule ist man einfach gut. Meine Frau war gut, ich auch. Wo ist das Problem? Verstehe ich jetzt irgendwie nicht, was da dran so schwierig sein soll. Und das habe ich irgendwie ein Stück lernen müssen. Das ist trotzdem noch meine Tochter. Auch wenn die in Mathe Sachen hinschreibt, wo ich mich frage, meine Güte. Das ist ja unfassbar. Trotzdem ist das meine Tochter und trotzdem habe ich die lieb. Also das ist der große Balken in dem Fundament, der quer unter allem liegt. Bedingungslose Liebe, bedingungslos. Wenn ein Kind das weiß, meine Eltern haben mich trotzdem lieb, dann hat ein Kind Vertrauen. Und wenn ein Kind Vertrauen hat, dann wird es auch das erzählen, was nicht so doll war oder wo es großen Blödsinn angestellt hat. Bedingungslose Annahme und Liebe. Genauso wie Gott uns auch bedingungslos annimmt, trotz all unserer Schwächen und Fehlern unseres Versorgens. Dass wir das unserem Kind zeigen und auch sagen. Manchen Männern fällt das schwer. Irgendwie ist da manchmal so männlicher Stolz im Weg. Aber das halte ich für wichtig, dass Kinder das hören, dass wir sie lieb haben. Und das sollen wir unseren Kindern oft sagen. Ich hab dich lieb. Ich freue mich über dich. Du machst das gut. Ich bin froh, dass ich dich hab. Das ist so wichtig. Also, das würde ich gerne nochmal zusammenfassen. So meine Thesen, die ich da so aufgestellt habe. Und das können dann nur kleine Bausteine sein. Weil Teenager erziehen ist ja wirklich sehr umfassend. Oder überhaupt Erziehung. Erstens hatte ich gesagt, nichts kommt von alleine. Das bedeutet, wir müssen fleißig sein und wir überlassen nicht die Dinge anderen Leuten und gleich gar nicht unseren heutigen Pädagogen. Ich will damit nicht den Berufsstand des Lehrers pauschal schlecht machen, aber da wir nun 5 Kinder in der Schule haben, in 5 verschiedenen Schulen, 5 verschiedene Schulen, haben wir also schon eine relative Bandbreite an Lehrern. Und deshalb würde ich umso mehr betonen, es kommt nichts von allein und was wir für wichtig halten, muss von uns kommen. Und das kann auch nicht der Kinderdienst in der Gemeinde übernehmen. Wir sehen im Kleinkindalter das, was wir im Teenageralter ernten, im Positiven wie im Negativen. Deshalb für alle Eltern mit Kleinkindern, erzieht, in Gottes Namen erzieht. Erzieht eure Kinder. Manchmal, in bestimmten Situationen, denke ich, dieses Kind möchte ich in 10 Jahren nicht erziehen. Erzieht eure kleinen Kinder. Wie alt war unsere Jüngste, als sie anfangen wollte, uns zu manipulieren? 6 Monate. Wo du genau merkst, jetzt tut das Kind was, um was bei dir zu erreichen. Erzieht eure kleinen Kinder und dann werdet ihr eine entspannte und schöne Teenagerzeit haben. Autorität kommt durch gute Beziehung und Beziehungen brauchen Zeit. Besonders an die Männer. Wir müssen hier, ich kann verstehen, man ist auf Arbeit unter Druck. Vielleicht hat man einen Beruf, wo man auch sehr viel reden muss, viel telefonieren muss, was weiß ich. Und wenn man dann nach Hause kommt, will man seine Ruhe. Das ist absolut menschlich. Aber wenn ihr dann Rentner seid, habt ihr noch viel Ruhe. Von daher, wenn wir Kinder haben, wir können uns in der Art nicht gehen lassen und sagen, ich habe heute gearbeitet bis jetzt, jetzt lasst mich bitte alle in Ruhe. Kinder brauchen Zeit. Die brauchen Zeit mit ihrem Vater. Kinder sind keine Partner. Wenn wir sie als Partner behandeln auf Augenhöhe, vor allem kleine Kinder, können sie sich nicht entwickeln. Weil eine eigene Persönlichkeit entsteht erst auch nach Fachleuten, so mit 8, 9, 10 Jahren. Und dann setzt eine Entwicklung ein, ein Übergang von ich Chef, du Kind zu Partnern. Aber es ist auch nicht so, dass der Teenager nur Partner ist. Und auch die ältere Kinder noch unter uns haben als ich, können das sicher bestätigen, auch ein 20-Jähriger braucht sehr wohl noch Rat und Weisung von den Eltern. Auch wenn das vielleicht nicht mal so ganz offensichtlich benannt wird. Und überlassen wir auf gar keinen Fall den Bereich der Sexualität Leuten, die regiert sind vom Geist der Welt. Und bestärken wir darin unsere Kinder und reden wir über diese Themen. Und wenn wir da noch irgendwie in Klammer haben, dann lasst uns davon frei werden und lasst uns offen sprechen mit unseren Jungs und Mädchen über Sex. Dass das was ganz Gutes und Tolles ist, etwas Wunderbares. Und damit du das auch so wunderbar und gut erlebst, ist das etwas, was nur unter dem Schutz eines Bundes geschehen kann und geschehen soll. Und das hat Gott so vorgesehen und alles, was da vorher läuft, wird dir schaden. Das war also meine These zum Gebiet Sexualität und dann die verblüffenden Antworten unserer Kinder, das Beste, die guten Beziehungen untereinander, zuerst zwischen uns als Ehepaar, dann zwischen uns als Familie und dass Ordnungen da sind. Am Ende noch vielleicht ein kleines Zeugnis von uns. Wenn denn nun der Sohn oder die Tochter einen Freund oder eine Freundin hat. Also das war bei unserem ältesten Sohn der Fall. Das ist jetzt vielleicht ein Jahr her, vielleicht auch schon eine Idee länger. Da hatte er schon so irgend sowas wie eine Freundin. Oder es sollte sowas werden, ich kann es nicht genau bezeichnen. Also wir kriegten das irgendwie mit. Ich weiß nicht, hat er das auch erzählt oder... Ja, genau. Die Christiane hat das so beobachtet, wie sie sich verabschiedeten. Und da meinte meine Frau, hä? Und das ist so der weiche Moment, wo man sagen kann, ach ja, das ist halt heute so. Das ist doch nichts Schlimmes dran. Was soll denn da passieren? Oder wo man registriert, oh, das war nicht bloß ein normaler Schulfreund, das war schon ein bisschen mehr. Jetzt Eltern auf dem Plan, jetzt aktiv. Nicht faul, aktiv. So, in dem Falle, meine Frau wunderbar, da musst du mal mit deinem Sohn reden. Na toll. Das habe ich dann auch gemacht, weil ich meinen Sohn vom Herzen lieb habe und wir haben ein Vertrauensverhältnis. Und das war jetzt überhaupt nicht eine fürchterliche Standbauer oder jetzt müssen wir mal ganz unheimlich was klarstellen. Alles nicht. Wir saßen nebeneinander auf dem Sofa und ich habe ihm erklärt, wenn ihr jetzt in eine Beziehung geht, die mehr ist als nur ein Schulkollege oder eine Schulfreundin, mit der man halt in der Klasse sitzt, die haben jetzt keine Klassen mehr, die haben jetzt Leistungskurse. Und ihr macht mehr in eine richtige Beziehung wie zwischen Mann und Frau, habe ich ihm erklärt, dafür seid ihr einfach zu jung. Und das würde euch beiden schaden. Und wir haben über diese Themen gesprochen, dass Gott will, dass Mann und Frau zusammenkommt und dass Gott Ehe erfunden hat und dass das etwas ist, was man anstrebt, wenn man auch die Voraussetzungen und die Bedingungen dafür erfüllen kann. Und die sind zum Beispiel, dass ich da als Mann eine Familie ernähren kann oder auch in der Lage wäre, eine Frau zu ernähren. Und sowas macht Sinn, wenn es beginnt, wenn man volljährig ist oder Ausbildung macht oder Ausbildung hat. Und vorher macht es keinen Sinn. Und habe ihm erklärt, wenn du jetzt mit dem Mädel eine Beziehung anfängst und du dir eigentlich sicher bist oder gar nicht sicher bist, dass das irgendwie mal wirklich deine Frau werden soll, ist das in einer gewissen Weise das Spielen mit einem anderen Mensch. Und das ist nicht gut. Ich denke, dass er davon nicht unbedingt alles verstanden hat. Aber weil wir ein gutes Verhältnis miteinander haben und weil er in vielen Jahren vorher gesehen hat, ich übernehme die Verantwortung, ich treffe die Entscheidung und ich schütze meine Familie, hat er mir schon deshalb geglaubt. Und schon deshalb gesagt, ja Baba, dann sag ich ihr das. Ich sag ihr, du willst nicht jetzt mit ihr eine feste Beziehung beginnen, bleib normal, Freunde, und belass es dabei. Und Freundin kommt später. Und weil wir uns lieb haben und er viele Jahre vorher erfahren hat, dass es so läuft, wie es laufen sollte, hat er mir das abgenommen. Ob mein Vortrag da bis zum Ende bei ihm ankam, weiß ich nicht. Aber schon deshalb. Und damit habe ich ihm also irgendwie auch entlassen aus dem Gespräch. Ich sage, besprich das mit ihr, was du für Überzeugungen hast. Und es ist einfach viel zu zeitig. Ihr seid einfach beide viel zu jung. Und ein paar Tage später habe ich ihn dann gefragt, hast du mit ihr gesprochen? Hat es das Gespräch gegeben? Das ist dann das, was schon mal angeklungen ist. Ordnungen erklären, Ordnungen aufrichten und Ordnungen durchsetzen. Genau wie in der Gemeinde auch. Es müssen Ordnungen erklärt werden, es sollen alle die Ordnungen kennen. Dann richten wir diese Ordnungen auf und dann sorgen wir dafür, dass sie eingehalten werden. Also habe ich nachgefragt, ob es dieses Gespräch gab. Und nach ein paar Tagen hat er das Gespräch auch gehabt. Und es war alles wunderbar. Da gab es nicht Tränen und da war nichts furchtbar und da gab es nicht den großen Aufschrei, du bist gemein zu mir, weil mein Sohn weiß, dass ich ihn lieb habe. Und da könnte mir das abnehmen, wenn du das so sagst, okay, dann ist das wahrscheinlich so besser. Und damit war es wieder gut. Ich denke, dass die Zeiten, wann sowas bei Kindern einsetzt, recht unterschiedlich sein können, je nach Entwicklungsgrad und auch Charakterprägung. Aber wenn das Grundvertrauen da ist, wenn das Grundsätzliche ungefähr in Ordnung ist, dann ist es überhaupt nicht schwer, über sowas zu sprechen. Wir brauchen lediglich den Mut, dass wir unsere Überzeugung sagen, und die in einer gewissen Weise auch abverlangen, dass unsere Kinder die Überzeugung haben. Weil wir einfach wissen, dass sie richtig ist. Und ich bin überzeugt davon, dass ein 14-, 15-, 16-jähriges Kind noch nicht in der Bandbreite für sich selber entscheiden kann, was gut ist und was nicht. Das ist ein Irrtum. Und in dieser Zeit brauchen sie ihre Eltern, die ihnen das auch sagen können. Gut, ich bin so bis hierher und dann kann der Conny hier ganz stark einsetzen.